um seine Freunde, die sich ausruhten, zu wecken und die Kühe zu rufen. Er spielte sehr melodiöse Ragas mit einem langsamen Rhythmen und Bassnoten. Diese Ragas klangen wie das weit entlegene Krachen der Gewitterwolken. Die Schwingung der Flöte war wie ein Mantra, der eine gewisse Mystik ausbreitete. Und die Schwingung der Flöte bezauberte die Pfauen auf dem Govardhan-Hügel und um den Govardhan-Hügel herum. Und so begannen sie zu tanzen. Diese Paramamohana-Mantra zog die Pfauen und die Frauen auf der Seite des Govardhan-Hügels an, wo Krishna war. Und sie alle tanzten zu der Schwingung der Flöte. Sri Krishna, der bekannt ist als Kalanidhi, die Ursache aller dramatischen Künste, wurde sehr erfreut mit dem Tanzen der Pfauen und ging nach vorne in die Mitte und ermutigte sie weiter, indem er sie anschaute und lächelte. Sri Krishna war wie eine blaue Wolke und der Klang der Flöte war wie das Erzittern des Donnerns. Wenn gewöhnliche Wolken klingen, dann kommt es zu einem ganz speziellen Feeling, was unter den Frauen ausbricht. Sri Krishna jedoch ist Mriga Vishesha, eine sehr spezielle Wolke, und der Klang seiner Flöte erzeugt ein ganz spezielles speziellen Sound, nämlich Garagita, Garagita. Somit wuchs die Ekstase der Pfauen immer größer und es war eine überirdische Erfahrung. Sie tanzten mit ihren Frauen, völlig verrückt gemacht und berauscht durch Liebe zu Sri Krishna, auf sehr spezielle Weise. Die Pfauen heben ihre Beine rhythmisch hoch, bewegen sich nach vorne und nach hinten, ihre Köpfe gehen auf und ab, Tränen rollen von ihren Augen. Sie breiten ihre Schwänze aus, um verschiedene Regenbogenfarben zu offenbaren und vibrieren mit ihren Federn mit immer zunehmender Geschwindigkeit, um schließlich aufzuhören und dann von vorne anzufangen, ganz langsam, schnell und immer schneller. Jedes Mal, wenn die Pfauen aufhören zu tanzen, rufen sie aus: Kaka, Kaka, Keka. Wobei ihre Stimmen durch die ganzen Täler des Govardhans echoen, vom Radhakund bis herauf zu Puncheri. Mit der Zeit wird es unmöglich, den Ruf der Pfauen von den Echoen zu unterscheiden. Und sie werden so aufgeregt durch ihren Kirtan, dass sie hoch und runter springen, wobei ihre Flügel geschlagen werden. Die Pfauenhennen sind ermutigt von der Ekstase ihrer Ehemänner, schauen nach zur Seite und dann rotieren sie sich im Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn. Wobei sie, könnt ihr euch das vorstellen? Rrrt, rrrt, rrrt. Wobei sie ihre dunklen Schwanzfedern ausbreiten. Während dieses extraordinären Tanzens fängt der König der Pfauen unter dem Einfluss von Sri Krishna Kirtan Ras an zu tanzen und geht ganz langsam zu Govindas Lotusfüßen. Tränen fallen von seinen Augen und machen die Erde schlammig. Zuerst berührt er mit seinem Schnabel Sri Krishnas Lotusfüße und dann hebt er seinen Hals zum Himmel und ruft in Ekstase auf: Keka, Keka! Krishna, der die Sprache aller Tiere kennt, akzeptiert die Bitte des Königs, der ja eigentlich betet: lieber Govinda, bitte tanze heute hier mit uns. Du spielst deine Spiele immer auf deiner Flöte und bringe uns zum Tanzen, sodass wir deine unbegrenzten Spiele und Eigenschaften verherrlichen können. Ohne die Flöte von seinen Lippen zu nehmen, wirft Krishna liebevolle Blicke zum König rüber, der fast in Ohnmacht fällt unter dem Gewicht dieser Mercy. Alle Pfauen und Pfauenhennen versammeln sich dann in einer Waldlichtung um Krishna, und Krishna geht ganz zielstrebig in ihre Mitte. Wenn Krishna dann in der Mitte der Pfauen ist, beginnt er zu tanzen wie die Pfauen selber, wobei er allmählich das Tempo seines Flötenspielens vergrößert. Er bewegt seinen Hals, so wie sie es tun, biegt seinen Rücken und zeigt sein Hinterteil. Mit steifen, plötzlichen Bewegungen seiner Beine bewegt er sich von einer Seite zur anderen, wobei die Ornamente und die Girlanden schwingen. Sri Krishna erscheint so wie der vorherrschende Gott der Pfauen. Und es erscheint, als wäre er gekommen, um seine Nachfahren in der Kunst des Singens und Tanzens zu unterrichten. Obwohl die Pfauen die Ekstasen übertreffen, die sich von den großen Yogis vorgestellt werden, ist es doch so, dass immer dann, wenn Sri Krishna auf der Flöte spielt, ihr Glück noch doppelt zunimmt. Und dann fängt Krishna eben an zu... So, das ist also das Tanzen von Krishna und seinen Frauen, während er auf der Flöte spielt. Krishnas transzendentale Flöte ist die Ursache von allen Klängen in dieser Welt. Und so, dass aus dem Flötenklang Krishnas sich das heilige Om bildet. Und auf diesem Om die gesamte materielle Manifestation basiert. Das heißt so schön, am Anfang war Klang. Dieses Klang war der Om, was aus Krishnas Flöte gekommen ist. Und aus diesem göttlichen Klang beruht alles wie auf den, sagen wir mal, wie die Perlen, die auf einer Schnur beruhen. Krishnas transzendentale Flöte kommt in diese materielle Welt hinein, und wer sie hören kann hier, ist von großem Glück begünstigt. Das heißt, dass die Devotees, die dann da drin, die das Gayatri-Mantra haben, hast du schon das Gayatri-Mantra, oder andere Brahmana, dass die beim Chanten über das heilige Om Krishnas Flöte wieder hören. Man muss dazu aber frei sein von aller Lust. Nicht so einfach, Krishnas Flöte zu hören, wenn man noch mit großen Hoffnung in die materielle Welt projiziert lebt. Ja. Und wie soll man das wohl ausdrücken? In der spirituellen Welt ist dieser Klang von Krishnas Flöte überall zu hören. Das heißt, wenn die sich bewegenden Dinge, diese oder Tiere, diese Flöte hören, erstarren sie. Vögel bleiben stehen in der Luft, ohne abzustürzen. Rehe bleiben da und im Feld das Gras aus dem Mund. Und Kälber, die an dem Euter der Kuh saugen, dann läuft die Milch am Mund vorbei. Manchmal ist es ein Problem, wenn Vögel in einem Bassin Wasser trinken, denn das Wasser, was er sich bewegt, wird plötzlich starr. Sie kriegen den Schnabel nicht raus. aus dem Wasser. Manchmal spielt Krishna auf der Flöte, wenn seine Kühe nicht über die Yamuna hinwegsetzen können. Und die Yamuna wird starr und dann gehen die Kühe einfach über die Yamuna hinweg. Manchmal macht Krishna auch seine Flöte zu einem Boot und dann steigen die Kühe da rein und fahren über den Fluss rüber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Flüsse, Berge, die ja starr sind, fangen an sich zu bewegen. Sie schmelzen auseinander, wenn die göttliche Flöte erklingt. Krishnas Flöte ist ganz speziell. So, hier tanzt jetzt Krishna mit den Frauen. Von der Spitze des Govardhan-Hügels aus gesehen oder von Vaikuntha ist der Tanzplatz außergewöhnlich bezaubernd. Es gibt große Wiesen, die Tanzbühne sind für den Frauen. Es sieht so aus wie ein Amulett aus Grünfarben, in die ein Vaidurya-Juwel eingesetzt ist. Und so weiter. Also es ist so die Szene, das ist schwierig zu sagen. Krishna tanzt in der Mitte, die Kuh, die Frauen sind drumherum und tanzen und es bewegt sich wie eine sich bewegende Schmuckkette durch Vrindavan in dieser Tanz. Ja. Und dann nach einiger Zeit kommen Balaram und wischt das Feuchte und den Staub von Sri Krishnas Gliedmaßen. Balaram wechselt die Kleidung und die Dekoration und der König der Pfauen, umgeben von seinen Ministern und persönlichen Lakaien, geht zu Krishna hin mit großer Demut. Er beugt sich ganz niedrig zu Boden und sagt: Lieber Sri Krishna, wir sind doch einfach nur Waldkreaturen und haben nichts in unserem Besitz. Wir leben in den Bäumen und essen Blumen und Kräuter und alles, was es in der Jahreszeit gibt. Weil du uns zum Tanzen gebracht hast, hast du ein großes Festival der Glückseligkeit gemacht, für das wir dich ewiglich, für das wir ewiglich in deiner Schuld stehen. Es ist jedoch unsere Pflicht, jetzt irgendeine Opferung dir darzubringen. Und wenn wir das nicht tun, sind wir undankbar und würden unseren Ruf verlieren und unser gutes Glück. Deswegen bitten wir dich, unser einzigen wertvollen Schatz anzunehmen, die Federn von unserem Federkleid. Trage sie in deiner Krone oder deinen Turban als Dekoration. Mit großen Tränen der Ekstase, die vom den Schnabel herunterlaufen, kommen die Führer der Pfauen und werfen ihre göttlichen Feder auf den Boden vor den Füßen von Govinda. Genauso wie Menschen dieser Welt sehr graziös oder würdevoll solche Dinge annehmen, die mit Liebe dargebracht werden, nimmt Sri Krishna die Opferung der Pfauen entgegen, nimmt die Pfauen Federn zusammen und tätschelt die Delegation der Vögel. Er tut ein paar Federn in seine Krone reinstecken, zur Freude aller Anwesenden, und behält den Rest in seinen Händen, dreht sich dann zu seinen Freunden um und umarmt sie mit großer Liebe und Zuneigung. Das sind die Spiele von Krishna mit dem transzentralen Kuhhirtenjungen von Vrindavan. Ich möchte jetzt ein bisschen über ein Thema sprechen, was ich in der letzten Zeit sehr herausgehoben habe in meinen Vorlesungen und hoffe, dass ich euch hiermit noch einmal philosophisch erreiche für heute Abend. Mir ist klar, dass die meisten von euch einen recht anstrengenden Tag hinter euch haben und zu dieser Vorlesung gekommen sind in der Hoffnung, spirituelle Inspiration für ihr praktisches Alltagsleben zu finden. Und insofern möchte ich auch diese sagen wir mal, das versuchen zu tun. Es heißt, wenn sich das Lebewesen aus der spirituellen Welt entfernt, dann weint Krishna und fragt: Wirklich? sprach dreimal und dreimal sagt das Lebewesen, ja, ich will. Krishna lässt ihn seinen Willen, er zieht in die materielle Welt hinein, aber um das Lebewesen, jetzt ist Krishna in einem Dilemma, er weiß, dass das Lebewesen nicht genießen kann in diesem Schattenkönigreich, dem Schattendasein der materiellen Welt. Zur gleichen Zeit aber respektiert selbst Gott unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Und was er tut in diesem Augenblick ist, er erscheint in seiner Gnade, manifestiert er die heiligen Schriften Vyasa, die das Bhagavatam. Vyasadeva hat das Bhagavatam zusammengefasst, weil er sah, dass die Menschheit in der materiellen Welt von Maya, von Illusion bedeckt ist. Kennt ihr diese Energie? Nicht? Vyasadeva sah das und verfasste also die vedischen Schriften, um die Maya zu vernichten und dem Lebewesen den Verbindungsvorgang des Yogas, des Bhakti-Yogas zu zeigen. Und Krishna inspiriert auch die großen Seelen, die als spirituellen Meister durch diese Welt gehen. Zuletzt besonders herausstechend Srila Prabhupada, der das Krishna-Bewusstsein in den Westen gebracht hat und manche von euch direkt inspiriert hat. Wir haben heute mit einem jungen Devoti gesprochen, der die Bücher las und plötzlich merkte, obwohl ich sonst ein eher leseentfernter Mensch bin, der sonst sich niemals konzentrieren kann beim Lesen, diesmal fühle ich mich besonders angesprochen. Und er las und las und las und konnte sich selbst nicht mehr erkennen. Also als Guru kommt Sri Krishna und auch als Sadhus, als die Heiligen der Vergangenheit und als die Devotis der Jetztzeit, um das Lebewesen zu inspirieren. Er kann sich nicht in die Freiheit des Lebewesens einmischen. Aber er kommt, er will das Lebewesen auch nicht ganz in dem Schattendasein, ohne spirituelles Licht belassen und erscheint deswegen in diese drei Weise, als die heiligen Schriften, also aus der Guru, die heiligen Schriften und die Sadhus, die Weisen, diejenigen, die Krishna-Bewusstsein mehr verloren haben, also verwirklicht haben, wollte ich sagen. So, in diesen drei Formen macht Krishna es dem Lebewesen leicht, wieder zurückzukehren. Diese drei Formen sind sozusagen Autoritäten auf dem spirituellen Weg. Aber auch diese drei, Krishna in diesen drei Formen, tut nicht das, was er am Anfang der Schöpfung, also am Anfang nicht getan hat, als die Lebewesen zurück, also als die Lebewesen in die materielle Welt gehen. Krishna tut sich auch in diesen drei Formen nicht in die Unabhängigkeit und Freiheit des Einzelnen einmischen. Haribo. In unserer Bewegung hat man sehr viel Wert gelegt auf Autorität, aber sehr oft aber sich nicht ausreichend mit dem gleichzeitig mit dem Begriff der individuellen Freiheit auseinandergesetzt. Wir haben die Autorität der Schriften betont. Wir haben die Autorität des Guru betont und wir haben die Autorität der Heiligen, der Devotis betont. Nicht? Das kann in unserer Bewegung so aussehen, dass ein junger Devoti, der erst, wie soll ich mich ausdrücken, 14 Tage älter ist als ich, 14 Tage im Krishna-Bewusstsein, ich bin schon ein alter Hase, als ein junger Bhakti sagt, ich bin deine Autorität, du musst tun, was ich sage, weil ich die Autorität bin. Haribol, Temple Commander ist Autorität. Temple Priest, der Präsident, der eine Spange, der eine große Autorität und so weiter. Aber und so haben viele Devotees in der Vergangenheit einen Nachholbedarf jetzt, ein bisschen ihre eigene Unabhängigkeit und Freiheit damit zu experimentieren. Das ist sozusagen eine kleine soziologische Ansicht unserer Bewegung im Jetztzeit, aber wir, sagen wir mal, wir sollten verstehen, dass in jedem Fall ein reifes spirituelles Leben sich darin ausdrückt, dass man beides hat. Die Autorität, das heißt der enorme Erfahrungsschatz der Vedas oder des spirituellen Meisters, und auf der anderen Seite das eigene Erwägen dieser Dinge, das eigene Verstehen, das eigene Verwirklichen und vor allen Dingen das eigene Anwenden dieser Sache. Ich möchte einmal ein Beispiel geben für Autorität. Wenn Prabhupada dich so gesehen hätte, wie du da gesessen hast, hätte er dir also einen Anranzer gegeben. Du wärst in Schwindeln gekommen. Warum? Weil jemand, der sich gegen die Tempelwand lehnt und nicht richtig sitzt, er ist respektlos vor Krishna. Jemand, der sich die Füße so umhält, während er da sitzt, ist vor Gonitai sitzt, ist sehr respektlos. Das ist eine sehr saloppe Art und Weise zu sitzen. Wenn ich das gesagt habe, sind drei Devotees von der Wand runter, weil ich eben eine Autorität, ich habe etwas gesagt, so ist es, ich habe es so vornehm wie möglich eingekleidet und so weiter. Aber Prabhupada hat auch gesagt, wenn ich immer sagen würde, macht es so und macht es so, würdet ihr niemals Krishna bewusst werden. Das muss aus dem eigenen Selbst herauskommen. Man muss spirituelles Wissen mit anderen Worten hören, warum jetzt so, so und so, acha. Und dann muss es dazu kommen, dass wir es selber tun. Hare Krishna, jetzt habe ich, glaube ich, alle meine Zuhörer ganz auf meiner Seite. Also jeder hört, was wird jetzt aus, was sagt dieser Sannyasi, der so durchreist, was hat er uns zu vermitteln? Ist ja ganz schön intensiv. Ja, Autorität ist etwas Wichtiges im spirituellen Leben. Wir kriegen Erfahrungsschätze, wir kriegen Wissen damit. Doch, wir sollten nicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass man nur aufgrund einer Autorität handeln, weil andere einem etwas sagen. Zur Zeit des Todes werden wir tun müssen, was wir zu tun haben. Da ist nicht eine Autorität da, die uns sagt, jetzt sterbe mal so, sondern wir werden dann einsetzen, das spirituelle Wissen einsetzen müssen. Ein gutes Beispiel hierfür ist im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam zu sehen. Dort hörten die Pandavas, dass Krishna den Planeten verlassen hatte. Es wird wunderschön beschrieben, wie sie es aufnahmen. Sie waren sehr, sehr traurig. Und sie dachten sich, was hat jetzt unser Dasein noch für einen Sinn, wo Krishna den Planeten verlassen hat? Ich glaube, wir können uns... Wer von euch hat mal einen Tod erlebt von einem Nahestehenden? Ja? Kennt ihr dieses Gefühl noch, wo man sich sagt, der war mir so nahe, was für einen Sinn ergibt das Leben noch? Also ich weiß, als meine Großmama gestorben ist, ich war gerade in England, meine Großmama hat immer Erdbeeren mit Schlagsahne für mich gemacht und dann noch Erdbeerkonfitüre selber. Hat sie mir auch, wenn ich im Krishna-Bewusstsein war, immer geschickt, Erdbeermarmelade, weil ich so gerne, das ist eine meiner größten Schwächen in diesem Leben, Erdbeeren. Nicht? Und es ging mir richtig nahe, ach Großmama, jetzt ist es vorbei mit der Erdbeerschwemme. Und fühlte wirklich das Gefühl der Loslösung. Was hat das Sinn, Leben für Sinn, wenn alle, die einem lieb sind, mal so weggehen und wenn man selber auch so weggeht aus dem Dasein. So, die Pandavas hörten, dass das Krishna den Planeten verlassen hatten und konnten sich nicht mehr vorstellen zu leben auf diesem Planeten. Und so sagten sie zu Draupadi, wir gehen den Weg des großen Abschieds. Sie sagten nicht zu Draupadi, komm doch mit. Sie überließen es ihr. Draupadi wusste, was zu tun ist. Meine Ehemänner verlassen es, das Kali Yuga bricht an, ich will auch zurück zu Krishna. Sie ging dann los und sie ging diesen Weg in den Himalayas, aus dem man nicht mehr zurück, von dem man nicht mehr zurückkehrt. Es ist jetzt ein Buch darüber erschienen in unserer Bewegung. wo man das nachlesen kann, wie das geht. Und die sind dann eben eine nach dem anderen umgesunken. Zuerst Draupadi, haben ihren Körper dort aufgegeben, um von da zurück zu Krishna zu gehen. Und es ist sehr interessant, wie Prabhupada das kommentiert. Er sagt, jeder von uns wird in diese Situation kommen und muss sich deswegen schon jetzt während des Lebens ausrüsten, um selbstständig zu werden im spirituellen Leben. Als Draupadi aufbrach, sagten ihre Männer nicht, komm mit. Ihre Männer kümmerten sich auch nicht um sie. Sie musste alleine auf sich gestellt den Weg gehen. Und sie tat es, weil sie ihre Lektion gelernt hatte. Und gab dann den Körper mit jubelndem Bewusstsein auf, um zurück zu Krishna zu gehen. Alle von uns müssen es lernen, stark zu werden. Und das wird nur dann möglich sein, wenn wir eigenständig spirituelles Wissen und spirituelles Leben in die Praxis umsetzen. Ohne diese Eigenständigkeit auf dem spirituellen Weg zu entwickeln, wird es uns nicht möglich sein, die höheren Stufen des Krishna-Bewusstseins zu erlangen. Was meint ihr, könnte man tun, um eigenständig im spirituellen Leben zu werden? Sich bemühen, dass man das richtige Verständnis bekommt. Ich sage das für die kassettenhörende Nachwelt nochmal nach. Ja, der. Das ist ein modernes Schlagwort jetzt. An der menschlichen Motorik arbeiten. Was können wir machen, um spirituell eine eigenständige Person zu werden? Jamuna. Oh, sorry, ich habe so einen Arm gesehen, aber das war nicht deiner? Gut, dann überlege ich mir, Entschuldigung, ich ab. Das war dann Aldo, war dein Arm eben? Ja, bitte. Man soll die Intelligenz, die von Krishna kommt, zu eigenständigen Entscheidungen benutzen. Man sollte keine Angst haben. Wie ist dein Name eigentlich? Alex, ja? Zu Krishna beten, dass er diese Eigenständigkeit gewährt. Wenn man in den Schriften liest, darüber nachzudenken, wie es mit dem eigenen Leben zu verbinden ist. Ich würde, Dirk, du hast noch was? Dirk, das ist schön, aber es hat nicht so viel mit dem Thema jetzt zu tun. Doch zu Krishna beten und nicht so viel an sich selbst denken, sagst du. Es geht um, ja, gut, das sind sehr gute Ziele. Ja, es geht aber jetzt darum, eigenständig auf dem spirituellen Pfad zu sein. Ich finde, was ihr gesagt habt, ist alles richtig, auch was Dirk gesagt hat, aber ich will da jetzt sofort einsetzen. Für den spirituellen Weg ist es ganz wichtig, dass wir einerseits verstehen, dass wir begrenzte Seelen sind, bedingte Seelen sind, und dass es andererseits wichtig ist, etwas zu nehmen, was uns aus dieser Begrenzung herausführt. Einer von euch sagte, oder eine von euch sagte, es ist gut, die Anweisungen in den Schriften zu sehen und dann zu sehen, wie man sie in sein Leben einsetzen kann. Das ist eine ganz wichtige Übersetzungsarbeit, die jeder von uns oder jede von uns machen sollte, um Eigenständigkeit zu üben. Wir lesen etwas, wir sehen etwas, was uns inspiriert und merken, das könnte ich jetzt machen. Und in dem Augenblick, wo wir das machen, spirituelle Unterweisung eigenständig in unser Leben umzusetzen, werden wir merken, dass sich unser ganzes Leben verändert. Haribol! Wenn wir es tun, weil es ein anderer uns sagt, passiert auch etwas. Aber wenn wir es tun, das sagt mir jetzt zu, da mache ich jetzt Erfahrung, da setze ich ein, dann wird unser spirituelles Leben eine neue, eine tiefe Dimension erhalten, die so erhaben ist, dass wir uns total verändern. Bitte probiert es einmal in eurem Leben. Liest etwas aus Srila Prabhupadas Büchern und sagt, das könnte ich jetzt eigentlich einsetzen in mein Leben. Macht es mit Intelligenz. Imitiert nicht Prabhupada und andere, sondern tut es ganz für euch. Dann werdet ihr sehen, dass was passiert. Es gibt ein gutes Beispiel für jemanden, der ohne Intelligenz versuchte, etwas eigenständig zu tun und dabei zu Fall kam. Der nicht Autorität und Unabhängigkeit richtig verbinden konnte. Und zwar gab es einmal ein Tierarztgehilfen, der seinen Veterinär begleitete, diesen Tierarzt. Und der Tierarzt wurde einmal ganz plötzlich gerufen, um ein Kamel zu behandeln. Dieses Kamel war in den letzten Zügen, denn es hatte eine große Melone verschluckt und einen richtigen Blähkehlkopf. Und ging er, Blähkehlkopf, the throat was choked, nicht? Einen richtigen Blähkehlkopf und konnte nicht mehr atmen und röchelte nur noch. Es war nur noch eine Sache von vielleicht ein paar Sekunden und der Veterinär musste jetzt sich überlegen, wie kann er das arme Tier retten. Holte schnell einen Stock und hieb dreimal auf die Melone, zertrümmerte sie und glücklicherweise schluckte sie runter und das arme Kamel konnte weiter atmen. Da dachte sich, so der Mann, dem das Kamel gehörte, war wahnsinnig zufrieden. Du kriegst alles, hier drei Golddukaten, ein Leib Brot, dann mehrere Chapatis und Pudding. Belohnte ihn also fürstlich. Dann war der Mann, der Gelehrte dachte sich, der Lehrling sagte, jetzt weiß ich, wie es geht. Als er das nächste Mal einen kranken Mann sah, nahm er einen Stock und hieb den auf die Kehle. Und genau das Gegenteil ergeb sich, er erstickte. Der Lehrling war aber nicht besonders entmutigt. Er dachte, man kann dich immer helfen, manchmal ist das Karma, dass jemand stirbt. Und machte eine Praxis auf, er verabschiedete sich von seinem Arzt und behandelte viele Leute bei Muskelschwellung, hieb er bei Zahnweh, hieb er auf den Mund und so weiter. Er imitierte etwas und er brachte etwas, er war zwar eigenständig, aber unvernünftig, er hatte kein gutes Verständnis. So ist es auch mit Menschen dieser Welt. Und es ist gut, wenn man Eigenständigkeit und Individualität praktiziert, dass man weiß, man ist begrenzt, man muss es richtig verstehen. Man braucht spirituelles Wissen, was man aufnimmt, um ein gutes Verständnis zu haben und dann eigenständig damit sein Leben zu verändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Krishna will sich nicht in unsere Eigenständigkeit und Individualität einmischen. Er hat uns den freien Willen gegeben, aber er schaut jetzt, was machen wir damit. Und wenn wir intelligent sind, werden wir die Anweisung der ewigen Schrift nehmen, die Anweisung unseres spirituellen Meisters, die wir gehört haben und verstanden haben, und werden dann in unserem Leben etwas tun, was unser Dasein total verändert. Jeder einzelne von uns sollte mit dieser Art der Individualität erst bescheidene und dann große Erfahrungen machen. Hare Krishna. Hier habe ich jetzt einen Punkt erklärt, einen philosophischen Punkt. Jetzt möchte ich von diesem philosophischen Punkt weitergehend und das Forum eröffnen für eure relevanten Fragen. Dein Besuch, Prabhu.
Und dann auch
Schuldgefühle. Dazu gibt, sagt Krishna etwas sehr Interessantes in der Bhagavad Gita. Er sagt, selbst wenn einer die abscheulichsten Tätigkeiten ausführt, ist er als Heilig, ist mein Devoti als Heiliger anzusehen. Betrachtet ihn als Heiligen, weil er ja auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man sich mit dieser Erläuterung dann beschäftigt, kommen interessante Themen zutage. Einmal ist es so, dass Prabhupada erklärt, dass wir alle eine bedingte Natur haben, die immer wieder uns ruft. Nicht? Manche von uns mögen einfacher Art sein, vom Bau kommen, und andere mögen wahnsinnig intellektuelle Studenten und Studentinnen sein. Und wir werden sehen, dass diese Natur, die wir da vielleicht angenommen haben, oder sagen wir, diese bedingte Natur uns noch in unserem spirituellen Leben dazwischen kommt. Ein anderer mag ein Musiker gewesen sein und will immer alles musikalisch ausdrücken und sich musikalisch verwirklichen. Bedingte Natur. Manchmal lässt sich das gut in Krishnas Dienst stellen, manchmal nicht. Wenn man zum Beispiel ein Schläfer war und immer schlafen will, Haribol, oder ein wahnsinnig streitlustiger Mensch war und sich immer streiten will. Das gibt es ja auch, diese bedingten naturelle. Manchmal läuft es sehr gut, manchmal läuft es sehr schlecht. Manchmal laufen die wirklich die bedingten Naturen und das bedingte Dasein kommt einem unglaublich dazwischen. So meine, sagen wir mal so, die Sache ist, Krishna sieht, wenn es schlecht läuft, einen Devoti nicht als Sünder an. Aber nur ein Devoti, der auf dem richtigen Weg bleibt, der sein Dasein verbessern will. Nicht jemand, der vorsätzlich irgendwelche, sagen wir mal, abscheulichen Tätigkeiten tut und denkt, Krishna ist ja mein, wie soll ich mich ausdrücken, Krishna ist ja mein Sündenpass. Nicht? Das läuft schon zurecht. Ich möchte dir ein interessantes Konzept geben, wo ich auch in der letzten Zeit viel drüber gesprochen habe. Und zwar von dem Mann, der auf einem, wie soll ich mich ausdrücken, ich will es lieber so sagen, es war, als ich auf dem Flugzeug war von Mumbai nach Paris, war es so, dass ich immer, dass ich so einen Mann neben mir hatte, der sagte, wir sind vom Kurs abgekommen. Nach einer halben Stunde sagte er wieder, wir sind völlig vom Kurs abgekommen. Nach einer halben Stunde sagte er, wir sind völlig vom Kurs weg. Und ich dachte, irgendwann wurde ich beunruhigt und sagte, kommen wir denn irgendwann noch an? Ja, natürlich, sagte er. Dann klärte er mich auf, dass 95% der Zeit, wo das Flugzeug in der Luft ist, da ist es vom Kurs weg. Warum? Weil da so starke Höhenwinde toben, die das Flugzeug immer ein bisschen vom Kurs wegbringen. Aber weil es immer wieder eine Kurskorrektur gibt, ist das kein Problem. So ist es auch im bedingten Leben. Da gibt es immer wieder das, dass du zu lange schläfst, weil du zu viel gegessen hast. Oder dass du mal krank bist. Oder dass du mal explodierst. Oder dass du hier mal einen Fehler machst. Und dass du hier mal ein kleines Versagen hast. Und dass hier eine menschliche Schwäche aufkommt. Das an und für sich ist kein Problem. Wo das Problem dann losgeht, ist, wo du einfach vom richtigen Kurs abgehst. Ich will es mal sagen, Gehasta-Dasein ist so ein bisschen die Frage, ja, mit dem vierten Regularium, dem vierten regulierenden Prinzip. Und viele Devotees fragen sich, wie sollen sie das jemals machen? Keine Sexualität, nicht? Und nun gibt es diejenigen, die mal einen Ausrutscher haben und das dann korrigieren. Und es gibt diejenigen, die sagen, ja, wir stehen dazu, drei Prinzipien, und so weiter. Die ersten, die einen Ausrutscher haben und ein, sagen wir mal, unbeabsichtigtes Zufallkommen da ist, sie sind auf dem richtigen Weg und als Heilige anzusehen. Und die zweiten, die sagen, wir korrigieren den Kurs doch nicht, wir machen das nicht, sie sind vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, in dem Weg der Verstrickung inbegriffen. Ja. Nur wenn alle Menschen lernen zu lieben. Ja. Wirkliche Liebe ist etwas anderes, als die Menschen in dieser Welt es kennen. Wirkliche Liebe bezieht sich auf die Seele, die Gott in ekstatischer Liebe liebt. Wenn jetzt diese Liebe nicht da ist, diese Erfahrung von Liebe nicht da ist, dann wird diese starke Kraft auf verschiedene Dinge sich richten und dann verschiedene Formen annehmen. Wenn diese Liebe auf Geld sich richtet, wird es leicht zu Gier. Wenn sich diese Liebe auf andere Mitmenschen richtet, wird es zu Mitgefühl und karitativen Sachen. Wenn es sich auf den Körper einer Frau oder eines Mannes richtet, wird es zu dieser Leidenschaft. Ne? Wenn die Menschheit es lernt, richtig zu lieben, also diese ursprüngliche Liebe, die ekstatische Liebe zu Gott, dann wird es einfach sein. Aber du, ich möchte dir sagen, wir sind nicht der Meinung, dass alle Menschen keine Sexualität haben sollten. Wir sind der Meinung, dass alle Menschen lieben lernen sollten. Und diejenigen, die dann Verheiratete sind, die werden eine Sexualität haben, die nicht verschieden von Krishna ist. Sie werden zusammenkommen und sie werden dann auch nicht Angst haben vor den natürlichen Folgen ihrer Beziehung. Kinder glücklich akzeptieren in ihrem Kreise und diese Weise Fortschritt machen. Interessante Antwort, nicht? Mit der Liebe. Kommst du ursprünglich aus Griechenland? Lateinamerika. Oh, wir haben in Hamburg sind einige Devotees, die aus Brasilien kommen und Peru auch, ne? Peru. Und die sprechen viel Spanisch und Brasilianisch und so weiter. Kennst du die zufällig, Jürgen und Andrea aus Hamburg? Gut. Krishna. Gut. Dann haben wir einen von Lateinamerika? Im Tempel. Aha. Warum nicht? Hier ist es so schön. Gute Atmosphäre. Nice Devotees, hochspirituell die meisten, mit Motiven, sich Krishna zu nähern und zu verwirklichen. Mhm. Ja. Wir haben morgen ein Sonntagsfest. Bitte kommen uns besuchen. Gibt es viel Singen, dann ein Vortrag, dann schöne Dia von Südindien und dann ein Festmahl. Bitte vorher nichts essen. Ja. 3 Uhr ist es, ja. Bitte sei dabei. Gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Alex. Es gibt unterschiedliche Formen von Entschlossenheit. Entschlossenheit in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Und dann trinkt er weiter und morgen schläft er dann mit Kater. Der hat nichts von dieser. Wenn du entschlossen sein möchtest und eine bleibende Entschlossenheit haben möchtest, ist es wichtig, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. Aufzustehen, Mantras zu chanten mit großer Konzentration, nicht viel zu essen, nicht so viel zu reden über weltliche Themen und so weiter. So kann man die Entschlossenheit stehlen. Hängt sehr viel mit den Erscheinungsweisen zusammen, in denen du gerade bist. Alles, Entschlossenheit, Glück und so weiter. Und wenn du, Krishna spricht richtig in der Bhagavad Gita über Entschlossenheit, die durch die Erscheinungsweise der Tugend gestärkt wird. Du möchtest entschlossen sein bei der Buchverteilung oder wo, Alex, was du willst? Allgemein. Ja. Nektar. Nektar. Das ist ein sehr guter Entschluss. Ja, da musst du jetzt die Umstände schaffen, die inspirierend sind für diese Entschlossenheit. Vielleicht musst du deinen Umgang betrachten. Ich weiß nicht, ob du, wenn man so mit Materialisten verkehrt, dann kommen so die niedrigen, also andere Modes manchmal auf. Nicht? Und man ist nicht entschlossen dann für spirituelles Leben. Oder wenn wir, sagen wir mal, hilft gut, einen geriegelten Ablauf zu haben, nicht, dass man da ein bisschen macht. Oder sein Bewusstsein auch zu läutern immer wieder. Ja. Phil, dazu musst du wissen, was das Verständnis ist. Gut, wenn man in die Schriften liest und dann weiß man, welche Devotees und vielleicht ein bisschen Ermutigung einfach brauchen, um das wieder erneut zu sehen, im neuen Glanz und in neuen Perspektiven. Wir sollten nicht über die richten, aber wir sollten auch gleichzeitig nicht auf ihre Ebene kommen und ihnen den allergrößten Schaden zufügen, nicht, dass sie weiter in diesen leidvollen Umständen sind. Nee. Das habe ich jetzt lerne ich mehr und mehr in meinem Leben. Das ist einfach, dass sie Hilfe brauchen. Sie suchen ja. Sie haben nicht einen spirituellen Wohlgeschmack im Augenblick und predigen deswegen materielle Philosophien, weil sie das sich nicht eingestehen können, dass sie selber einen Wohlgeschmack brauchen. Dann müssen sie ein gutes Beispiel sehen, ein ermutigendes Wort hören. Dann kommen sie auch auf den Weg zurück. Ich glaube, die Zukunft unserer Bewegung wird eine sehr schöne sein, wenn wir es schaffen, die Votis entsprechend ihrer Lebenssituation zu achten. Da gibt es die, die im Tempel ein reguläres Tempelprogramm ausüben können, weil sie einen Geschmack haben. Dann gibt es die, die um den Tempel sind, zur Arbeit gehen und sich studierend bewegen durch das Leben. Auch das sind nice Devotees. Also dieses unterschiedliche Kreise und die sollten alle zusammenarbeiten. Das habe ich in Bombay so gesehen. Und da gibt es dieses Kreismodell mit den unterschiedlichen Devotees. Die Brahmacharis im Tempel, die studieren 6-8 Stunden am Tag. Die studieren bis um 14 Uhr und dann gehen sie erst raus zu preachen. Die haben solchen Geschmack. Ne? Die Haushälter sind total, wir arbeiten lieber für Krishna was und arbeiten mit Doktoren, die haben da ein Krankenhaus eröffnet. Super Krankenhaus. Die Doktoren, die schnippeln da Leute auf und zu und so weiter und so fort. Möchte also können kleine Operationen große machen, nicht? Und sagen, ja, sind total, die, wenn die zum Tempel kommen, dann sagen nicht die Brahmacharis ihr nichtsnutzigen Ärzte, sondern sagen, schön und servieren den Grihastas und den Matajis und sorgen für alle und
Sie freuen sich, oh, so toll im Tempel zu sein. Und, ja, und hier ist noch ein Tulsi-Blatt von den Lotusfüßen von Radha Gopinath. Oh ja, sagen sie, ja. Und dann, wenn sie rausgehen, dann sehen sie, ach, diese Brahmacharis, die sind ja so hingegebene Seelen. Für die müssen wir sorgen einfach. Und jetzt haben sie jetzt, ach, der Tempelboden ist doch nicht so shit. Da muss jetzt ein bisschen poliert werden und jetzt geben wir mal eine Spende, dass neue Eichenbohlen da reinkommen und so weiter. Nicht? Und so sorgen die sehr nice füreinander. Und alle sind glücklich in ihrer Situation. Dass du immer noch Harmonium spielst? Wieder. Oh ja. Gut. Schön, dann würde ich hier sagen, dass wir nicht zu spät ins Rast legen. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch eine schöne Nachtruhe mit vielen Krishna-Borsten. Träumen, vielleicht seht ihr Krishna unter dem Pfauen tanzen und dem Pfauenkönig voller Liebe eine Pfauenfeder geben zu Krishna, die sich am Kopf stellt. Vielleicht denkt ihr noch nach, wie kann ich selber meine Eigenständigkeit kultivieren und so weiter. Und auf den spirituellen Weg mit großer Entschlossenheit gehen, anderen helfen dabei. Vielleicht wollt ihr auch noch ein bisschen Prasadam essen. Alles ist. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Agir Go.
Sagte, dass es der Wohnort, das Wohnen in Vrindavan ihm lieber ist, als irgendwo anders sich aufzuhalten. Er sagt, selbst wenn ich irgendwo anders in einem spirituell glückseligen Körper sein sollte, voll mit Lachen und Amüsement, spirituell wohlgemerkt, ziehe ich den Aufenthalt in Vrindavan immer noch dieser Residenz vor, auch wenn ich da nur ein Insekt bin. Seine Logik ist, dass selbst die Insekten, nachdem sie diesen Körper, Insektenkörper in dem Fall, ausgegeben haben, in das ewig glückselige Vrindavan, in das spirituelle Welt kommt, von der wir vorhin gehört haben, in dem die Himmlischen erreicht haben, auf ihrer Pilgerreise. Ja. Ich möchte das beenden. Nicht ganz, aber jeder, der nur einmal eine Blume auf den Darm riecht, der nur einmal einen Luftzug von den Darm spürt, der nur einmal eine Person aus den Darm sieht, oder jemand, der sich irgendwie in die Richtung von den Darm verneigt, oder nur einmal den glücksverheißenden Namen von den Darm ausspricht, wird selbst dann, wenn er an einem weit entlegenen Ort wie Hamburg stirbt, sofort das transzendentale Königreich erreichen, das von den größten aller Weisen verherrlicht wird. Das heißt, dass selbst nicht qualifizierte Menschen, die aus irgendeinem Grunde dort in Vrindavan ihren physischen Körper aufgeben, sofort die Reise in die spirituelle Welt antreten, mit großer Sicherheit, selbst der Muslim, der eine Ziege den Kopf abschlägt im Bedarf. Vrindavan, wo die leuchtenden Berghöhlen sind, wo wunderschöne Waldtäler sind, wo Seen sind voll mit roten Blumen, und kleine Waldhütten mit rankenden Blumen tragen. Vrindavan, wofür immer Radha und Krishna ihre Spiele ausführen, und überflutet mit einem Nektarstrom aus Glücksverheißung. Und Vrindavan, das dekoriert ist mit den größten Reichtümern transzendentaler Füllen, mit ewiglich ohne Grenzen zu haben, gut. Und dies Vrindavan ist mein Leben und auch meine Seele.
Prabhupada Saraswati Thakur. Und wenn ich euch frage, wie so ein gewöhnlicher Mensch wie ich diese Verse aufnimmt. Mir geht es oft in Vrindavan so, dass ich intuitiv spüre, dass hier eine ganz andere Wirklichkeit stattfindet, dass etwas ganz anderes ist, als meine Sinne im Augenblick wahrnehmen können. Und in mir taucht dann immer eine große Sehnsucht auf. Das Beispiel, was Srila Prabhupada einmal gab, ist sehr einleuchtend in diesem Zusammenhang, in diesen parallelen Welten. Auch in diesem Raum gibt es gerade ein fantastisches Mozart-Konzert. Wir können es aber nicht hören, weil wir uns nicht richtig eingestellt haben. Erst wenn wir Jürgen und Andreas hochtechnisierten Einstellapparat, Radio-Einstellapparat, falls das überhaupt einer ist, einstellen würden auf die richtige Frequenz, würden wir an diesen Schwingungen teilnehmen und die Mozart Requiem, also ich kann nicht sagen, wirklich, Mozart Zauberflöte hören könnten. So ist es auch, wenn man im Vrindavan ist. Man spürt die Notwendigkeit, sich einzustellen, um diese höhere Wirklichkeit dort wahrzunehmen. Doch genau wie eine Mutter ihrem unqualifizierten Kind manchmal Dinge zeigt, für die es vielleicht noch gar nicht einmal reif genug ist, so erfährt jeder auf seine oder ihre Art und Weise im Vrindavan Außergewöhnliches und darf Einblicke haben, die ihn für den Rest des Lebens prägen und nicht wieder aus dem Geiste gehen. Und deswegen möchte ich euch bitten, nach Vrindavan einmal zu ziehen. Jetzt möchte ich, sind wir fast zum Ende unserer Reise gekommen. Also ich muss noch sagen, es gibt jedoch Schlüssel, die uns diese spirituelle Dimension von Vrindavan aufschließen können, sodass wir dort Radha und Krishna entdecken. Ein großer Acharya sagte einmal, Dham, also das heißt das heilige spirituelle Reich, bedeutet Nam, der heilige Name. Wer in Vrindavan Dham, ohne schüchtern zu sein, den heiligen Namen inkarniert und das zu seinem Anliegen macht in seinem Pilgerreise, wird plötzlich, auch wenn er noch nicht so weit fortgeschritten sein sollte, der Vorkommt kann, merken, wie sich dieser Schleier, der die eigentliche Vrindavan oder das eigentliche Vrindavan bedeckt, wie sich der Schleier sich wegzieht. Dham bedeutet Nam. Shrishtikata und ich haben dieses letztes Jahr in Vrindavan ganz lange aufgehalten und den heiligen Namen zu unserem Hauptanliegen gemacht. Und durch den heiligen Namen haben wir staubbedeckte Bettler aus dem Westen anklopfen dürfen an den Palast von Vrindavan, den eigentlichen Vrindavan damit. Und wieder hat sich die Tür am Schweiß geöffnet. Das ist unglaublich schön, wenn man nach Vrindavan kommt und das erleben kann auf irgendeine Weise. Als wir aus Vrindavan weggegangen sind, durften wir ganz kurz eingebettet sein in die Symphonie, die Vernetzung aller Wesen in Vrindavan. Wir kamen aufs Dach und wir hatten etwas Bestimmtes zu lernen auf unserer Pilgerreise. Es ging so über Überwindung des falschen Egos. Und wir kamen also aufs Dach, um ein letztes Mal unsere beiden Geliebten sehen, Radhakund und Syamakund zu sehen. Und plötzlich sahen sie ein Affe, der sich in lang ausgestreckter Weise so auf das Dach warf. Eine völlig untypische Haltung für Affen. Die Monkeys, die haben nicht das Skelett für solche Lebenssituationen. Aber in diesem Fall hat der Affe plötzlich auf etwas gezeigt. Er lag in der lang ausgestreckten Ehrerbietung vor Gott da und grinste uns wie ein Weiser, der den Punkt des Lebens gemacht hatte, an. Und wir verstanden in dem Augenblick unser ganzes Aufenthalt, der sich auf einen Punkt, einen Lehrpunkt sozusagen,
und konzentrierte. Ihr müsst über das Gebirge des falschen Egos, um nach dem Dharma zu gehen. Das war bei den Englischen der Fall, die erstmals wegen ihrer Einfalt ausgelacht wurden, nur am Tore nach gelockerten Dharma. Das war uns so klar, dass wir scheint auf Lasten und auf gut Hamburg auf den Knie schlügen, dann schon wieder dachten, wir sind zu derbe und den Punkt verstanden. Hallo. So, jetzt werden wir noch einmal zusammen den Hare Krishna Mantra chanten in einer schönen Melodie und den die wir über Krishna sehen. Jetzt wollen wir Krishna sehen. Ja. Wie bitte? Nee, jetzt haben wir ja schon Krishna sehen. Ist das eine lange Sache? Und dann kommt die Überraschung des Abends, die ich aber jetzt noch nicht ankündigen kann. Die muss man erleben. Ja. So.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Rama Krishna, 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 Krish
darüber gesprochen, wie Vrindavan Dham aus der spirituellen Welt in die materielle Welt kam. Es ist gewissermaßen im Bereich Krishna, dass sich hier befindet, auf eine, sagen wir mal, in einer Form von Parallelität, parallel zu den Sichtbaren und so weiter. Wir haben ein bisschen gesehen, um einen Eindruck von Vrindavan zu bekommen. Und wir haben auch gehört, dass der Sinn des Heiligen Namens uns den gewissermaßen einen Schlüssel darstellt, um uns das spirituelle Vrindavan zu erschließen. Ich möchte jetzt zum Abschluss unseres heutigen Abends gerne ein bisschen über ein direktes Lila von Krishna vortragen. Dabei muss ich den westlichen Zuhörer zunächst einmal vorbereiten. Gottes Spiele sind in einer völlig anderen Dimension als das, was wir von Gott normalerweise erwarten. Wenn ein Mensch im westlichen Kontext an Gott denkt, denkt er an einen allmächtigen, sehr würdevollen Persönlichkeit, die durch ein entsprechendes Alter auch einen weißen Bart hat und so weiter. Friedrich Nietzsche hatte damals Schwierigkeiten mit dem christlichen Bürgertum, also dem bürgerlichen Christentum, und ihm kam diese Gottesvorstellung zu Menschen gemacht, zu menschenähnlich vor. Und so sagte er eines Tages, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde zu tanzen. Und er wollte wohl damit etwas ausdrücken, dass ich auf einen transzendenten Gott bezog, der sich nicht an die Gesetze dieser Welt zu halten braucht, weil er ihr Urheber ist. Mein spiritueller Meister Srila Prabhupada hat einmal das Lila Krishna für uns auf verständliche Art und Weise ausgedrückt. Er sagte, man stelle sich mal vor, ein sehr großer Freund eines bekannten Mannes kommt in dessen Office hinein, dessen Büro, und wird von ihm empfangen, und er sieht ihn da an einem braunen Mahagoni-Schreibtisch, Lakaien und Diener um ihn herum. Und er wird vielleicht sagen, ach, ich kann es ja nicht richtig ausdrücken. ja, heute gibt es schlechte Karte, sondern hat einer, der die Wolfische angerufen, der eine Firma hat und merkte im Gespräch, oh, der ist jetzt in der Firma und in der Firma-Stimmung und umgeben von Firmaleuten und kann jetzt nur firmamäßig sprechen. Ich habe auch das Fremde angerufen und gleich gesagt, und bist du jetzt umgeben von der Welt der Prominenz, die schimmert und glimmert und radiomäßig tönt und so weiter. Und er sagte, gut, du kannst falsch sprechen. Nicht so? Dieser berühmte Mann mag das verstehen und wird seinem Freund sagen, oh, mein lieber Freund, hier mal Wohnitisch schlecht reden. Lass uns eine Reise in unser Heimatdorf machen, wo wir uns zur Freundschaft begonnen haben und da gemeinsam an den Fluss entlang streichen. Und es mag sein, dass der berühmte Mann seinem Freund sagt, jetzt lass uns ringen, wie wir das früher gemacht haben. Komm! Nicht? Und dann macht der berühmte Mann, der vielleicht jetzt der Präsident der Vereinigten Farbkompanie ist, am Fluss ringt. Nicht? Das würde missverständlich sein für seine Diener und seine Firmen untergeordneten, weil sie nicht in diesen Bereich, den Bereich der Zuneigung und Unförmlichkeit einerfahren. So sagt mit Krishna. Krishna ist natürlich Gott, auf dem die Welt hervorgeht, der die Gesetzmäßigkeit festgelegt hat, zum Beispiel das Gesetz des Karma und des Dharma. Und wenn man das bricht, dann gibt es ein Arrangement, das dafür sorgt, dass man korrigiert wird und so weiter. Doch Krishna in seiner ureigensten privaten Form ist der spielerische Gott, der am Ufer der Yamuna tanzt und mit seinen Devotis einen liebevollen Austausch hat. Und ich möchte euch ein bisschen hiervon vorlesen. Es ist sehr, sehr, sehr schön, sehr sweet, zum Teil auch mit einer gewissen Note von Humor. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr so ein Lila gerne genießt. Wir sind jetzt ja schon so in Vrindavan eingebrindavend, dass wir jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ich kleide mich jetzt um, ziehe mir jetzt den Frack eines Geschichtenerzählers an. Ich bin schon so schön hier so angezogen, dass ich nicht irgendwo. Nö. Ihr könnt euch das Bild halt vorstellen. Und wir sitzen in einem kleinen Dorf von Vrindavan und ihr seid die Devotis von Krishna und hört jetzt einfach, wie ich das Lila über Krishna erzähle. Das macht man in Vrindavan, das ist das Tollste. Man setzt sich hin, man hört, während der Staub von Vrindavan an die Luftfläche gibt und die Papageien kämpfen und die Faul und Kuhen, man hört das Lila von Krishna. Wir hören jetzt, wie Krishna das Dorf von Vrindavan verlassen hat, um in den Wald von Vrindavan einen Platz zu finden. Seine Mutter hat ihm gerade gesagt, du bist der Sohn des Königs von Braj. Musst du denn unbedingt Kugel suchen? Da sind doch die Diener dazu da. Ich habe Angst, wenn du mit deinen Füßen auf die spitzen Steinchen trittst, was ausgewählt hat, die stechende Sonne. Und da Krishna hat ihr gerade versehen, Ma, ich werde nur unter den Schatten meiner Freunde gehen, der Bäume von Vrindavan. Als Krishna in den Wald trat, schaute er noch einmal über seine Schulter zurück und sah, wie seine Eltern und die Höhergestellten ihn jetzt nicht mehr folgten. Er blühte auf voller Freude und sprang nach vorne, frei und ruhelos, wie ein verrückter Elefant. Ja, wie gerade losgelassene Baby-Elefanten kamen die Kuhhirtenjungen hinter ihm her. Sie tanzten, sangen, lachten, sprangen, fühlten sich einfach ekstatisch und stolperten übereinander, scherzten und spielten miteinander. Manche von ihnen imitierten alle von Krishnas Aktivitäten, wie er zum Beispiel friedlich vor seiner Mutter steht, während er mit ruhelosem Blick die anziehenden Mädchen von Raja anschaut.
und wie seine Stimme zittert, wenn er mit ihm, also vor ihm, mit Radha spricht. Einige von den Jungen versteckten sich hinter den Ranken und imitierten die ruhelosen Blicke und die bezaubernden Lächeln der Gopis, die hinter ihrem ganz wenig geöffneten Schleier hinter den Ranken auf Krishna schauten. Andere der coolen Jungen liefen auf ihren Händen. Manche imitierten die Kühe und rollten sich mit ausgestreckten Hälsen und ausgestreckten Ohren in Kuhextase auf dem Boden. Manche stritten sich mit Krishna wie gelernte Debatteure, also Leute, die in Debatten reingehen. Andere kämpften miteinander, während sie die Stöcker benutzten. Und wieder andere zeigten ihre Kunstfertigkeit, indem sie auf Stöcken balancierten. Irgendwie erfreuten sie alle Krishna mit ihren Diensten. Wenn die anderen Jungen tanzten, nahm Krishna und Balaram manchmal ihre Flöten an die Lippen und spielten erfahren auf ihren Instrumenten, um die Jungen zu begleiten. Wenn sie irgendwie sehr erfreut waren mit den Bewegungen der Tänzer, lobten sie die Jungen wieder und wieder und sagten, Sadhu, Sadhu. Nach einer gewissen Zeit wurde das Tanzen sehr belebt. Und alle Kuhhirtenjungen nahmen daran teil. Manchmal bewegten sich die Gelanden auf ihren Hälsern ganz wild herum und die Turbane gerieten durcheinander. Ihre Kleidung verirrte sich. Aufgrund der Intensität der Performance fingen die Jungen an zu schwitzen. Ihr ganzen Körper wurden nass von ihrem ekstatischen Tanzen. Und dann trat Madhukanta nach vorne. Es war bekannt, dass er ein bisschen launhaft war. Doch zur gleichen Zeit hieß es auch, dass sein Kirtan, sein Lobpreis, nicht seinesgleichen fand. Er sang Lieder vor nach seiner eigenen Komposition. Er verherrlichte die Herbstjahreszeit, den Wald von Vrindavan und die Schönheit seines unvergleichlichen Freundes Shri Krishna. Als er zu Ende war, standen Krishna und Balaram auf, klatschten in ihre Hände voller Wertschätzung und sagten, lieber Freund, dein Singen ist einfach wunderbar, simply wonderful. Dann trat Marina nach vorne. Er war entschlossen, sein Lieblingslied gesungen zu haben. Zumal teilten die Jungs in zwei Gruppen ein, die klatschten in ihren Händen und fingen an, ein Lied zu singen, das wohlbekannt ist und ganz rasch. Und jetzt kommen wir etwas, was sehr, sehr bekannt ist in Vrindavan. Ich habe das erste Mal diese Art zu singen, 1900, ich habe schon lange vergessen, weil ich mir gar nicht mehr kann, gehört. Zwar fing auf einer Seite eines Feldes ein Schaf von mir an zu singen. Krishna Kabaya, das ist der Bruder von Krishna. Und von irgendwo auf einer ganz anderen Seite von den Felsen, fing eine kleine Schar von Mädchen an zu antworten. Dauji Kabaya, Krishna Kabaya, Dauji Kabaya, fing also singen für einen Gesang, für einen wunderschönen Klangrhythmus über die Felsen, für einen Teppich mit schönen, bunten Klangfarben. Und so fangen jetzt diese beiden Gruppen von Jungs an, in wunderschöne Stimme zu singen. Giri Pujejam Vihita Kena Arachi Chakra Param Apayam Yena Giri Pujejam Vihita Kena Utami Chakra Nihata Yena. Zu Deutsch. Wer hat den Gorbadan-Hügel verehrt? Er, der ohne Furcht in der Position herausforderte. Wer hat aber den Govardhan-Hügel verehrt? Herr, der Putane getötet hat. Wer verehrte aber den Govardhan-Hügel? Der, der die Yamala-Arjuna-Bäume in Wurst verschifft. Beginnt das Kind und hier ein langes Lied für euch, ich mache es kurz. Wer hat den Govardhan-Hügel verehrt? Er, der zwei Waldbrände erschlossen hat. Jawohl. Ein Waldbrand ist der Waldbrand des nackten Daseins, von dem die Rose sich verschnappt. Als der Song zu Ende war, hier stand Madhumangal auf und hielt einen roten Granatapfel in seiner Hand und bat an Krishna und Balaram zu tanzen und zu singen, wie die anderen getan hatten. Alle Jungs fingen an, Beifall zu rufen und klatschten und sagten, bitte tanzt und singt, bitte tanzt und singt. Auch die Vögel auf den Bäumen und die Kühe, die in der Nähe weideten, schlossen sich dem Chor an. Ja, selbst die Blätter an den Bäumen schienen zu rasseln und zu sagen, singt und tanzt, bitte singt und tanzt. Die beiden Brüder schauten.